Willkommen zu The Mental Playbook, deinem Podcast rund um mentales Coaching und Selbstbewusstsein im Sport. Hier sprechen Mai und Chris, also wir beide, über Strategien, Herausforderungen und praktische Übungen, um dich mental zu stärken, von Kopf bis Herz. Egal, ob du selbst aktiv bist, ein Team leitest oder einfach Inspiration suchst, hier bist du genau richtig. Also, lass uns loslegen und deine mentale Power entfesseln. Du hörst so. Was war gestern bei dem Fußballspiel los? Da darf jeder mal ran.
Ey, wirklich. Ich habe ja jetzt, seitdem wir jetzt so viel auch über Fußball oder Sport generell sprechen, habe ich so eine heimliche Leidenschaft für Frauenfußball entwickelt. Und mittlerweile frage ich auch ganz viel, ne? Also ich weiß auch, was ein Abseits ist. Und gestern war da so eine Situation, da wurde ein Abseits gepfiffen. Das habe ich nicht verstanden, weil die hatte am Anfang nichts mit dem Spielzug zu tun und dann ist sie erst später zum Ball gegangen. Dann wurde mir das kurz erklärt anhand des ganz berühmten Haribo-Tütenkassensystems bei Rewe. Habe ich jetzt auch verstanden. Nee, aber gestern das Spiel fand sogar ich richtig gut und richtig spannend, obwohl ich muss gestehen, auch ich als Laie habe erfahren oder gesehen, dass das nicht das Spiel ist, was die Deutschen sonst immer spielen. Also gerade hinten raus nicht so gut, was man ja dann in der zweiten Halbzeit gut gesehen hat. Hat mich gefreut. Also es waren coole Tore bei. Mir tat zwar der Goalie ein bisschen leid
Von den
von
Österreicherinnen.
den Österreichern, die hat auch ein mega gutes Ding gemacht. Ich hoffe, dass sie das auch so sieht. Die hat echt Mühe, sich Mühe gegeben und hat den Kopf nicht hängen lassen. Auch wenn man einmal kurz gesehen hat, dass sie den Ball vielleicht etwas fester weggetreten hat als nötig.
Ja, verständlich, ne?
Ist ja auch okay. Ja.
Ja, schön, dann bist du jetzt Fan, passend auch gekleidet. Ich habe nämlich eben, als wir uns gesehen haben, schon gelacht, weil Chris hat ein, also sieht's aus wie ein Fanshirt oder wie ein Fußballtrikot. Es sieht ein bisschen aus wie das Retro-Fußballtrikot, das die gestern anhatten. Bei, also Deutschland gegen Österreich, Nations League, 0:6 gewonnen für Deutschland. Und ja, weil wenn diese Folge rausgeht, dann ist dieses Spiel natürlich nicht mehr gestern gewesen, sondern schon ein paar Tage länger her. Und das habe ich dich eben schon ein bisschen mit so liebevoll aufgezogen, dass du dieses T-Shirt anhast, aber das hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Das ist jetzt Zufall.
Ja, das war Zufall. Aber ich mag das T-Shirt jetzt noch mehr.
Ja, schön, das kann ich verstehen. Finde ich richtig, richtig gut. Ja, die Punkte, ich habe eben schon gelacht und gesagt, die erinnern dich ja sogar mehr an deinen Sport, weil ihr ja auch sehr hohe Scores habt in der Regel, ne, weil wenn ihr quasi ein Tor macht, also sprich, wenn ihr den Ball in die Touchdown-Zone bringt, dann habt ihr ja schon mal 6 Punkte, ne?
Genau.
Und wenn ihr dann noch ein Field Goal schießt, sind es 7.
Oder man geht für zwei.
Oder man geht für 2. Das ist relativ selten, weil die Gefahr so hoch ist, Punkte liegen zu lassen, ne?
Ja, kommt ein bisschen drauf an, wie nötig man die Punkte hat.
Ja, man sieht das immer, finde ich, wenn man NFL guckt, dass das recht selten ist. Das ist dann, wenn die noch mal vor der Endzone noch mal rumrangeln und versuchen, den Football noch mal da reinzubringen, statt eben zu kicken.
Ja, genau. Es ist halt je nachdem, wenn du halt ein super, so ein Nase-an-Nase-Rennen hast, ne, 21-20, und du könntest jetzt den Ausgleich schaffen, 21-21, dann machst du natürlich, gehst du für zwei. Ist ja logisch.
Ja, manchmal haben die auch keine andere Wahl. Das ist mal recht spannend, in den Playoffs zu sehen, weil wirklich auch die Zeit runterläuft, weil nur bei diesen Sportarten läuft die Zeit runter und nicht hoch wie im Fußball, wir das so kennen. Und ja, das macht nochmal eine ganz andere Spannung, finde ich. Und ihr habt ja am Wochenende euer Erstligaspiel, ist ja eure erste Saison, ihr seid ja aufgestiegen in die erste Liga, mit 51 zu 21, weiß ich das
Zwölf.
richtig? Zu 12 sogar, nur siehst du Zahlendreher drin von mir, gewonnen. Da kann man mal die hohen Scores sehen. Richtig gut, ich bin super stolz. Und ich habe dann ein Bild bekommen von einer glücklich grinsenden Chris, die einen goldenen Football in der Hand hielt, wo ich gleich begeistert meinte, lass ihn uns klauen. Und du hast darunter geschrieben, so sieht eine glückliche MVP aus.
Ja, genau. Ich wurde glücklicherweise MVP, was zum einen natürlich meiner ganz persönlichen Leistung gilt und ich mir da auch ganz kräftig selbst auf die Schultern schlage. Zum anderen kann ich natürlich nicht alleine MVP werden, sondern meine Mädels in der Defense haben halt auch einen Megajob gemacht. Und die haben es mir auch einfach gemacht, ein MVP zu werden. Ja, war ein geiles Spiel. Wir hatten über 600 Zuschauer, was für uns tatsächlich ganz ungewöhnlich ist. Wir haben immer so um die 300 derzeit sonst. Genau, es war einfach ein tolles Spiel. Wir hatten super
Schön.
Wetter, Es war brüllend heiß, es war anstrengend. Es war ein Auswärtsspiel für uns. Wir waren in Dresden, das heißt, wir sind eine Nacht vorher angereist und war sehr viel Aufregung vorm Spiel. Ich glaube, ich war das letzte Mal nervös in der Art vor einem Jahr, vielleicht vor anderthalb Jahren.
Du hast mir so eine süße Audio hinterlassen, wo du gesagt hast, ich habe aber meine Kopfhörer diesmal dabei.
Genau, ja.
Stichwort Match der Rituale, ne?
Genau. Ich war super, super duper aufgeregt und habe mittlerweile das Gefühl, dass meine richtig, richtig guten Spiele eben nur dann sind, wenn mir kotzübel vom Spiel ist.
Naja, man braucht ein gewisses Anspannungsniveau. Wenn du super relaxed und entspannt wärst, das denkt man ja manchmal, ne? Dann geht es einem ja gut. Dann ist man ja, ist alles ausgeglichen. Aber da bist du ja super relaxed und entspannt. Wie willst du dann Leistung bringen? Also du brauchst ja ein gewisses Anspannungsniveau. Und das Ziel ist immer, sagen wir so im Mentalcoaching, das Anspannungsniveau zu finden, mit dem es dir halt gut geht. Also wo du sagst, da kann ich gut mit haushalten, ich bin wirklich in einer guten Game Day-Verfassung, ich mache danach ein gutes Spiel. Das ist ja auch eine höchst individuelle Erfahrung. Ich bin wirklich, ich habe mich riesig gefreut, als ich das gesehen habe. Und ihr habt ja auch eine lange Anreise gehabt und so. Und dann noch die Hitze, das sind ja alles Bedingungen, die einem den Job auch nicht gerade erleichtern. Und ja, sehr schön. Und ich finde wirklich, wir sollten gucken, dass wir das Teil klauen und den nicht zurückgeben. Irgendwie finde ich goldene Football richtig, richtig schön. Weil du nämlich meintest, du darfst den, ich glaube, eine Woche behalten und dann.
Genau, also die MVP darf diesen Ball im Prinzip so lange behalten bis zum nächsten Spiel. Man darf sich darauf mit Edding verewigen. Und ich weiß nicht, was am Ende der Season mit diesem Ball passiert. Ich schätze, der wird irgendwo ausgestellt oder so. Oder mit in die nächste Saison genommen. Das weiß ich tatsächlich nicht. Das ist auch ein neues Ding, was wir da machen. Aber das ist eigentlich ganz süß, weil dann die Person, die sich halt am meisten Mühe gegeben hat auf dem Feld oder die besten Plays hatte, sage ich jetzt mal, es geben sich ja alle viel Mühe, die da irgendwie herausragend war, wird dann geehrt. Neben mir wurde nicht nur eine Spielerin noch zur MVP, sondern die komplette Offensive Line. Die haben auch einen mega krass guten Job gemacht, vor allem bei den Bedingungen, die wir hatten. Also ja, war stark, war sehr
Toll.
stark.
Ja, ist auch ein richtig starkes Spiel, ne? 51 zu 12 ist schon richtig stark. Und da sieht man auch, dass die Defense gut gearbeitet hat, weil ihr habt ja nur 12 Punkte zugelassen.
Genau, ja.
Und die Offense hat auch einen guten Job gemacht, weil sie hat ja entsprechend auch Punkte gemacht. Das ist das Spannende, es ist nämlich, da sieht man, wie anders euer Spiel ist im Vergleich jetzt zu Fußball, wo ja quasi Defense und Offense die ganze Zeit gemeinsam auf dem Platz sind. Weißt du, wie viele Super Bowls ich geguckt habe, bis ich verstanden habe, dass die wechseln? Also. Dass ein Team komplett vom Platz geht und das nächste drauf, je nachdem, wer dran ist. Ich schwöre, ich habe es bestimmt drei Super Bowls nicht bemerkt. Aber
Ui.
da habe ich auch wirklich nur einmal im Jahr exakt diesen Super Bowl geguckt, war noch zu Studentenzeiten. Hat meinen Studienfreunden haben wir diesen einen Super Bowl geguckt und sonst nichts. Ich weiß auch gar nicht, ob man mehr hätte sehen können damals oder ob nur das sogar übertragen wurde. Irgendwann sind mal die Playoffs dann dazu gekommen. Irgendwann habe ich auch mal angefangen, dieses Spiel zu verstehen. Wobei ich finde, Football hat so den Effekt, immer wenn du denkst, du hast es kapiert, machen die irgendwas, wo du, was alles wieder über den Haufen wirft, weil es halt so Sonderregeln gibt. Aber das kriegt man dann ja auch mit, dass die, wenn man jetzt ein Spiel guckt, die KommentatorInnen sich auch nochmal beraten müssen, hey, was passiert da jetzt und wie ist das jetzt und so. Man auch sehr genau irgendwie hinschauen muss. Und es ist halt auch ein Spiel, wo ihr wahnsinnig viel mit dem Kopf machen müsst, weil ihr müsst ja ein Playbook auswendig lernen. Ne, zum Beispiel um so Calls, also wenn dann Calls gerufen werden, müsst ihr ja wissen jeweils, wo ihr hinlaufen müsst und solche Dinge. Und gerade wenn man im Ligabetrieb spielt und in der Nation, muss man sich zwei Playbooks merken. Also das finde ich schon auch kognitiv eine herausfordernde Sportart. Das weiß man immer gar nicht, wenn man euch da so auf dem Feld Leute umtackeln sieht, dass das da eigentlich hintersteckt alles.
Ja. Wobei ich muss gestehen, wir hatten jetzt am Wochenende bei dem Spiel, natürlich haben wir ein Playbook in der Defense und natürlich werden auch Calls reingerufen. Es war jetzt aber tatsächlich so, dass am Wochenende war es so laut, dass wir nichts gesehen und gehört haben, weil es so laut war. Somit haben wir halt selber unsere Sachen gemanagt und dann wurden nur so einzelne Kleinigkeiten, sage ich mal, reingerufen, wenn die denn auch dann ankamen. Und im Prinzip haben wir halt ohne Playbook gespielt. Und daran erkennst du halt, wie eingespielt wir sind, wenn wir so gut kommunizieren können, als dass jeder weiß, wo der Schritt des anderen gleich hingehen wird. Und da muss ich sagen, da bin ich einfach absolut überwältigt und stolz auf die Mädels, ne? Also, das ist
Total.
ein Mega-Job gewesen.
Da habe ich übrigens in dem Zusammenhang gerade eine ganz interessante Studie gelesen. Und zwar hat ein Psychologe in den USA an der Uni erforscht schon vor einigen Jahren zum Thema Bindung und Bindungstheorie, das ist das, was wir immer über das Nervensystem erzählen, dass die das Football, also es lässt sich zu Beginn einer Saison am wahrscheinlichsten vorhersagen, wer die Playoffs gewinnen wird in der NFL. Anhand des ersten Spiels nicht daran, wie hoch die scoren, sondern wie oft sich die Spieler im Spiel gegenseitig berühren. Weil nämlich sich gegenseitig berühren, haben wir hier ja auch schon häufig gehabt, ist Korregulation. Dass sie sich überhaupt berühren, also Bock haben, sich anzufassen, bedeutet, sie mögen sich. Du würdest ja niemanden berühren, auch, es sind ja auch automatische, also so Automatismen teilweise, die du nicht leiden kannst. Das bedeutet, die psychologische Sicherheit in diesem Team ist bereits zu Saisonbeginn dermaßen hoch, dass sie sich viel berühren. Und das macht eine Aussage über die Saison, wie sie sich durch die Saison tragen werden, weil wenn ich eine hohe psychologische Sicherheit im Team habe, wenn wir uns dadurch koregulieren, dann kann ich meine Emotionen gut managen, dann kann ich gut damit umgehen, wenn ich unter Druck gerate. Das heißt, mein Anspannungsniveau ist auf einem guten Level, allen geht es einigermaßen gut. Und das bedeutet, ich habe Zugriff auf High Performance, ich kann high performen, ich kann mit schwierigen Situationen umgehen und das Ganze führt zum Erfolg. Und daran sieht man, wie wichtig diese Themen wie Bindung, Teamgeist, das ist das, was wir dann spüren, wenn sich so ein Team einfach nur toll anfühlt und man sagt, oh, es ist so toll, Teil dieses Teams zu sein. Auch wenn du dann so lächelnd sagst, hey, meine Defense-Mädels, die haben mir das ermöglicht, das ist ja auch dieses Gefühl, das wärmt das Herz. Dafür machen wir das ja irgendwie auch. Und es ist gleichzeitig verantwortlich für hohe Ergebnisse, für gute Ergebnisse.
Ja, das stimmt, das kann ich tatsächlich genauso bestätigen. Ich habe, als du das jetzt gerade erzählt hast, so ein bisschen auch nicht nur an das letzte, sondern auch an das vorletzte Spiel gedacht und was da die Unterschiede waren, weil beim vorletzten Spiel haben wir ja sehr hoch verloren, was auch völlig in Ordnung ist, weil die gegnerische Mannschaft auch einfach super, super stark war. Aber auch, wie wir uns dann jetzt nochmal kurz da in diese erste Liga reinfinden mussten, weil das für uns alle ja sehr neu war. Und mir ist aufgefallen, jetzt auch letztes Wochenende fing es an, wir haben das erste Mal in der Kabine eine Ansage gehabt. Und dann kam jetzt das erste Mal auch dieser College-Vibe, den man so kennt aus dem Fernsehen, wenn die in der Kabine diese Ansprachen machen. Und wir haben die Offense durch die Wand gehört. Und die haben halt ein bisschen gelacht und sich unterhalten. Und wir haben halt angefangen, gegen die Wand zu hauen und sind richtig laut geworden, was uns halt total geholfen hat in dem Moment. Und nach dem Spiel haben dann irgendwelche Offender gesagt, so, hey, was habt ihr eigentlich gemacht? Ihr habt ja einfach die Hütte abgerissen. Und dann habe ich gesagt, ja, und das haben wir auch auf dem Platz gemacht. Wir haben das einfach mitgenommen, unsere Energie. Und ich glaube, das wird eine Sache, die wir jetzt beibehalten. Das hat sehr gut funktioniert.
Ja.
Aber da merkt man halt, man kann auch, wir machen ja dann auch so einen Kreis dann da, wenn wir dann auf dem Platz stehen und machen so einen Chant und berühren uns alle. Und das ist halt einfach super, super wichtig, auch zwischen den Spielzügen da einfach, ne, so good job und mal abtappen und so.
Ja, total wichtig.
Ja.
Sogar erforschterweise. Ja, schön. Chris, worüber wollen wir heute quatschen? Aber irgendwie jetzt fast ein bisschen das Gegenteil oder auch nicht ganz, ne? Wir haben ja noch mal so das Thema Schluss machen und aufhören, aber eigentlich soll es gar nicht genau darum gehen, sondern um Neubeginne, ne?
Genau.
Etwas Neues beginnt. Da gehört natürlich, das Schluss machen hat vorher stattgefunden, sonst gäbe es ja keinen Neubeginn. Man trennt sich von irgendwas oder irgendjemandem und dann beginnt man neu.
Oder man hat den Gedanken dazu. Ne? Es muss ja nicht immer vollendet sein. Ja, es ging ja in den letzten Folgen auch so um Frust und Aufhören und wie man sich denn fühlen kann, wenn man irgendwie generell jetzt gerade vielleicht seine persönlichen Ziele nicht erreicht hat und was das bewirken kann in einem, dass man plötzlich sagt, boah, das ist mir zu viel, ich will nicht mehr. Genau, und jetzt in dieser Folge war es mir persönlich sehr wichtig, einfach nochmal drauf einzugehen, dass es vielleicht wichtig ist, einfach nochmal eine Nacht drüber zu schlafen, so wie du es mir immer gesagt hast, oder auch vielleicht 2 Wochen drüber zu schlafen.
Und dann kriege ich immer, wenn ich das sage, ne, ich kriege immer schon böse Blicke. Das will man nicht hören, aber ja.
Genau, also ich wollte das in dem Moment nicht hören. Ich habe ja, haben ja auch viele jetzt schon mitbekommen, ich hatte ja einen recht doofen Anfang wieder in die Saison und war auch sehr frustriert, auch also in der Nationalmannschaft und auch jetzt in meiner Heimatmannschaft und habe irgendwie dann Zweifel gehabt. Also ich wollte nicht hundertprozentig aufhören, aber ich wollte nach außen tragen, dass es mir nicht gut geht und dass ich halt dann mit dem Gedanken spiele, aufzuhören und dass ich was ändern muss. Und hatte dir mal ja geschrieben, na, so und so sieht's aus. Und ich habe jetzt hier mehrere Briefe verfasst an verschiedene Menschen. Sind die denn so in Ordnung geschrieben, dass man versteht, was ich meine? Die waren sehr gut geschrieben, hast du mir gesagt. Die sind bis heute nicht abgeschickt worden, weil mir bewusst geworden ist, dass es gewisse Dinge gibt, da sollte man wirklich 2 Wochen drüber schlafen. Und das ist immer so ein bisschen, man hat ja immer seine eigene Wahrheit in dem Moment und seine eigenen Emotionen, die vorderrangig sind und kann das Große und Ganze erst im Nachgang sehen.
Das liegt ja auch daran, diese Emotionen wirklich auch einen Filter drauflegen und sich erst wieder beruhigen und regulieren müssen, damit man sagt ja mal nichts, da sind diese Sprüche, ne? Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird und so. Und die Wahrheit da dran ist das, was du gerade so schön beschrieben hast.
Genau. Und tatsächlich ist das einfach so, ne? Also man muss einfach Distanz gewinnen, um objektiv sich gewisse Situationen nochmal vor Augen führen zu können. Habe ich gemacht. Ich habe dann für mich selbst beschlossen, ganz still und heimlich einfach ein paar Stellschrauben anzuziehen oder auch zu lockern und habe dann für mich meine Prioritäten gesetzt, ohne sie kundzutun und habe das sehr bewusst so gemacht, weil meine Entscheidung nicht davon abhängig ist, was andere darüber denken oder was sie davon halten. Jetzt hat man ja jetzt die ersten 10 Minuten mitbekommen. Wir hatten letzte Woche ein super Spiel. Ich bin sogar MVP geworden. Das heißt, ich habe ja irgendwas richtig gemacht in den letzten Wochen.
Muss so sein,
Ja, und meine Entscheidungen haben sich halt bestätigt, ne? Und ich habe in dem Moment halt gedacht, okay, was sind denn für mich die Schritte, wie ich vielleicht an dem, was ich liebe, wieder Spaß und Freude empfinden kann, ne? Und dann habe ich mich tatsächlich hingesetzt und habe mir eine Liste auch geschrieben und habe aufgeschrieben, okay, Pro und Contra Football, ne? Und dann, als ich die Liste fertig hatte, okay, Pro und Contra Natio oder Pro und Contra Heimatmannschaft, weil ich stand auch im Raum, eventuell zu wechseln, ne? Also das sind so verschiedene Dinge. Und dann kam das alles runter und ich habe das hingeschrieben und habe gemerkt, okay, also eigentlich, es gibt A, B und C, das sind meine Probleme oder Probleme, die ich zumindest so wahrnehme. Wie kann ich die ändern, anpassen? Muss was gesagt werden? Muss was von mir gesagt werden? Und muss es jetzt gesagt werden? Das sind so die 3 Fragen, die ich mir gestellt habe. Und ich habe gewisse Dinge gesagt in einem vernünftigen Rahmen. Und dann hat sich das alles in Luft aufgelöst, plötzlich. Und dann habe ich wieder von vorne angefangen und habe gesagt, okay, warum habe ich mit Football angefangen? Ne? Ich habe mit Football angefangen, weil es meine Leidenschaft ist, weil es das ist, was mich erfüllt, wo mein Herz für brennt. Und genau so habe ich halt wieder angefangen, ne? Die Schritte. Ich bin zum Training gefahren und war wieder ein bisschen aufgeregt und hatte Spaß und habe rumgealbert und habe dann, wie ich es ja schon mal erwähnt habe, auch dann angefangen, Kuchen-Tourette zu bekommen, weil mich dann vielleicht doch wieder die ein oder andere Sache aufgeregt hat. Aber ich gesagt habe, okay, da können aber die Leute um mich herum nichts für, sondern das ist jetzt eine persönliche Sache. Das kann man dann in dem Moment, dann konnte ich das zumindest für mich leise mit mir ausmachen. Und habe halt still und heimlich dann an meinen Stellschrauben gewerkelt und stehe jetzt auf dem Platz. Wir haben heute Abend wieder Training. Ich stehe jetzt auf dem Platz und muss beruhigt werden, weil ich so viel Spaß habe. Und wir hatten das jetzt auch am Montag. Ich habe die ganze Zeit Faxen gemacht, sage ich mal. Also ich hatte sehr viel Spaß auf dem Platz. Und plötzlich hatte dann nicht nur die ganze Defense sehr viel Spaß, sondern auch die ganze Offense plus Coaches. Und das war dann immer so wieder, ist dann so ein Zeichen, dass man ja dann doch, dass es gut war zu warten und nochmal für sich selbst neu anzufangen, ohne groß irgendwas anzukündigen oder sowas.
Ich finde, das hat auch was mit Mindfulness zu tun, dass man merkt, wenn man dazu neigen würde, aus dem Affekt heraus etwas zu tun, was man später möglicherweise bereut, weil man, vielleicht hätte man die Entscheidung letztlich auch so getroffen, aber vielleicht nicht so, nicht auf diese Art und Weise. Und Es gibt ja auch diesen schönen Satz, zwischen Reiz und Reaktion ist ein Raum, der alles verändern kann, wenn du ihn siehst, verstehst und auch nutzt. Und sich in dem Moment den Raum selbst zu geben und zu sagen, ich sorge jetzt zwar dafür, dass diese ganzen Emotionen mal irgendwie auch aus mir raus können, dass ich sie verarbeiten kann, indem ich zum Beispiel Briefe schreibe, um die aufschreibe, was ich eigentlich vielleicht in dem Moment gern gesagt hätte. Es ist schon mal eine sehr gute Art, das auf Papier zu bringen und diese Emotionen auch zu verarbeiten, ohne dass die Schaden anrichten könnten. Es ist ja auch ein sicherer Raum dadurch. Ich kann mich dann ja, wenn das, was ich da gesagt habe, und mit ein paar Tagen drüber schlafen, finde, das muss wirklich gesagt werden, die Briefe immer noch abschicken oder anhand dieses Briefs das Gespräch suchen. Wahrscheinlich werde ich dann auch das Gespräch nochmal in einer selbstbewussteren Verfassung und in einer bewussteren Verfassung auch führen können, als es in dem Moment gewesen wäre. Übrigens möchte ich damit gar nicht sagen, dass man nicht aus dem Effekt heraus auch mal was wirklich gut machen kann. Gerade wenn man vielleicht seine Wut schon lange unterdrückt hat und das endlich mal raus muss, weil sich jemand frech verhält oder so. Ne? Da kann es ja gut sein, wirklich mal in dem Moment auch auf den Tisch zu hauen und zu sagen, ey, stopp, hier Grenze. Aber bei wichtigen Entscheidungen, bei Entscheidungen, die was mit deiner Liebe zu tun haben zum Spiel, ne? Da gibt es so oft, dass Spielerinnen dann aus der Wut heraus, der Verzweiflung aus, weil es so dolle Schmerzen, sie diesen Schmerz loswerden wollen, sagen wollen, ich höre auf. Und das ist definitiv eine Entscheidung von einer Wichtigkeit, die nicht in diesem Zustand getroffen werden sollte. Das gilt auch für Jobs vielleicht, also für, wenn man Trainerin ist. Dass man vielleicht von einer Niederlage, von der nächsten Niederlage sehr enttäuscht. In dem Moment, wo du auf dem Platz stehst und enttäuscht bist oder nach Hause fährst und noch enttäuscht bist, diese ganzen, das muss erstmal verarbeitet werden, bevor du eine wirkliche Entscheidung treffen kannst, die mit deinem Herzen übereinstimmt. Manchmal trifft man auch, wenn man jemand ist, der viel unterdrückt, auch aus dem Effekt heraus endlich mal eine Entscheidung, die mit dem Herzen übereinstimmt. Und dann kann man auch sehen, wie situativ das zum Teil ist oder sein kann. Und ich glaube, wenn man sich unsicher ist, ist es auch ganz gut, sich in einer sicheren Beziehung anzuvertrauen und zu sagen, hier, mir geht's so und so, da kann man schon mal ein bisschen Probe reden, was einen da so bewegt. Und deswegen hatte ich dir damals auch gesagt, die Briefe sind toll, lass sie lieber noch einen Moment liegen, wenn ich dir einen Rat geben darf. Du musst sie nicht befolgen, weil du selber spürst, was für dich richtig ist. Und dann hast du nochmal so reingespürt und geguckt, was der Rat mit dir macht und dann beschlossen, sie zum Beispiel liegen zu lassen. Und gemerkt, dass auch das was bewirkt hat, nämlich Emotionen zu verarbeiten. Und dann kannst du ins Training zurückkehren, Schritt für Schritt. Und nach ein paar Wochen lachst du plötzlich wieder, ne? Stell dir mal vor, du hättest aus dem Affekt heraus diese Liebe aufgegeben. Es wäre ja fatal.
Ja, ich glaube, das Wichtigste daran war tatsächlich, dass ich das alles ohne Druck gemacht habe, ne? Weil sobald man Dinge ausspricht, hat man da dem auch so ein Label aufgesetzt. Und ja, viele sagen, nein, das macht mir keinen Druck, wenn das andere wissen, wie ich mich entschieden habe. Doch, es macht schon Druck. Vor allem, wenn du trotzdem zum Training gehst, obwohl du gesagt hast, du hörst auf. Auch wenn die Leute gar nichts dazu sagen oder denken, hast du ja die Gedanken, ne? Und das setzt dich ja selbst auch noch mal unter Druck. Und das ist mir jetzt gar nicht passiert, ne? Also ich habe mir selbst keinen Druck gemacht. Ich habe einfach mal Carpe Diem-mäßig mich auf den Platz gestellt und gesagt, YOLO, ich mache jetzt einfach. Und es hat funktioniert, ne? Also ich habe trotzdem dennoch an meinen Problemchen gearbeitet und auch versucht herauszufinden, wie ich damit umgehen kann für mich individuell. Und auch die Wurzel des Problems versucht zu finden, damit ich zu gegebenem Anlass dann auch da einfach, wenn das nächste Mal was passiert, das mich triggert, dass ich da einfach sofort auch intervenieren kann und auch weiß, wo liegt genau das Problem. Ist es das gesamtheitliche Konzept oder ist das jetzt irgendwas Explizites, was einfach gegen meine Werte verstößt, ne? Und seitdem ich das weiß, auch was meine Wurzel war jetzt allen Übels, gehe ich halt super entspannt an die Sache ran. Du lachst jetzt schon.
Ich fand gerade diese Formulierung so nett mit, was meine Wurzel war allen Übels. Fand ich so eine schöne Formulierung, deswegen habe ich gelächelt. Ja, weil du damit den Prozess beschreibst, wie man versucht, Erkenntnisse zu gewinnen. Und darüber haben wir ja letzte Folge auch ganz viel gesprochen beim Thema Selbstreflexion, oder? Das sage ich richtig, ne?
Ja, genau.
Das verändert viel. Ne? Deswegen haben wir auch gesagt, Selbstreflexion ist auch ein Driver für Change, also für Veränderung. Chris, wir haben im Vorgespräch über ein paar Tools und Methoden gesprochen, die du mir so erzählt hast, die du ganz hilfreich findest, um mit unbequemen Situationen umzugehen und neu beginnen zu können. Magst du da mal erzählen, was so deine Favorite Tools sind?
Ja, also es gibt so ein paar Sachen, die ich halt angewandt habe jetzt auch zum Beispiel. So zum Beispiel so ein Fragezettel am Morgen. Was tut mir gut? Man ist ja jeden Morgen irgendwie anders drauf, was ja auch ganz normal ist. Aber je nachdem, wie die Woche war, kann es sein, dass man zum Beispiel an einem Samstagmorgen einfach nur ein gutes Buch und einen Kaffee braucht. Kann aber auch sein, dass man seinen
Das brauche
Garten
ich
braucht.
morgens. Das ist exakt meine Morgenroutine.
Es kann auch sein, dass man irgendwie seinem Körper was Gutes tun muss und sich irgendwie bewegen muss oder so, um wieder die Körpersäfte in Wallung zu bringen oder so. Keine Ahnung, ne? Also jeder hat ja sein eigenes Rezept, was er sich da zusammenbraut, was ihm gut tut. Und das ist halt individuell auch jeden Tag irgendwie anwendbar, wenn man weiß, man hat irgendwie jetzt einen stressigen Arbeitstag vor sich. Es ist ja vielleicht manchmal wichtig, einfach zu sagen, okay, ich werde mir heute bewusst 5 Minuten Breaks einlegen. Dann stehe ich einfach auf, gehe auf dem Weg zur Toilette im Büro zum Beispiel den langen Weg statt den kurzen Weg und nutze das einfach, um dreimal mehr tief einatmen zu können, um mal kurz abzuschalten oder so.
Das sind ja Achtsamkeitsübungen, die du da auch beschreibst, ne? Mal wieder für, also wenn man viel um die Ohren hat, so zu sich zurückzukehren, zu einer bewussten Wahrnehmung des eigenen Körpers auch.
Oder wenn man zum Beispiel einen Vormittagstermin hat und sagt, okay, ich werde mir jetzt heute Nachmittag dafür ein richtig geiles Stück Torte reinziehen, weil ich auch heute Morgen um 8 bereits beim Sport war oder so, ne?
Das
Also.
war übrigens immer schon der Trick meiner Mutter, als wir klein waren und irgendwelche Arzttermine vor uns hatten. Ich erinnere mich vor allem noch an Zahnarzttermine. Da hat ja jedes Kind naturgemäß irgendwie Angst vor. Was ja jetzt nichts, worauf man sich freut. Hatte meine Mutter es immer fein raus, das so zu machen, dass wir danach immer irgendwie schön Kaffee trinken gegangen sind oder uns beim Bäcker irgendwie was geholt haben. Es ist immer so, das ist so ein gemütlichen Abschluss, das ist immer so gemütlich gemacht, so einen gemütlichen Abschluss gefunden haben, wodurch man mit dem Arzttermin habe ich dann schon verbunden, danach machen wir es uns nett und belohnen uns dafür, dass wir so quasi so mutig waren und uns den Zahnarzt gestellt haben, zum Beispiel. Da muss ich gerade dran denken, wo du das erwähnt hast, das ist nämlich schlau, finde ich. Das so, ne, zu sagen, ey, ich habe heute einen stressigen Vormittag, das weiß ich schon, weil ich meinen Terminplan kenne. Was könnte ich denn heute Nachmittag Nettes machen? Da kann ich mich drauf freuen. Hilft damit, mit schwierigen Situationen umzugehen, auf jeden Fall.
Genau, oder auch andersrum, ne? Also wenn man nachmittags weiß, man hat einen stressigen Nachmittag, kann man vormittags, weiß ich nicht, baden gehen oder so. Jeder das, was er mag. Also es
Ja.
ist ja super individuell. Genau, was habe ich noch? 2 Minuten Commitment. Das kennt ja jeder. Ich muss zum Sport, habe aber gar keine Lust, weil ich jetzt gerade ein bisschen prokrastinierend auf meiner Couch liege. Ja, einfach aufstehen, anfangen, 2 Minuten Timer setzen. Wenn man nach 2 Minuten immer noch keinen Bock hat, okay, dann hör auf. Meistens ist es so, dass man dann auch durchzieht. Also gerade bei Sport ist das so ein Klassiker. Es kann aber auch Aufräumen sein, Lernen sein, ne? Also das Wichtige ist tatsächlich dieser erste Impuls, aufstehen, anfangen. Und wenn man halt irgendwann sagt, boah, ne, da geht gar nichts. Okay, dann soll es heute nicht sein, dann belohn dich halt trotzdem, weil du hast es ja versucht. Ne? Dann gibt es so eine Art Monatswort oder Wochenwort. Je nachdem, wie gerade wir Frauen drauf sind, auch zyklustechnisch, ist es ja super variabel, was gerade für uns wichtig ist oder gut oder schlecht ist. Und dann habe ich mir halt gesagt, wie so eine Art innerer Kompass. Da suche ich mir jetzt ein Wort aus, wie, weiß ich nicht, Commitment
Wie ein
oder
Motto, ne?
genau, einfach so ein Motto der Woche. Und dieses Motto der Woche versuche ich dann auch einfach jeden Tag irgendwie einmal abzuhaken, damit ich sagen kann, ja, heute habe ich mich zu XY committed, war gut.
Als ich dich vorhin gefragt habe, ob du das beschreiben kannst, was meinst du mit dem Tool, hattest du so den Begriff, genannt mit Monatswort. Und dann sagtest du, das ist im Grunde so wie das, was du uns immer empfiehlst, dass wir uns vorm Spielen Wort auf den Arm schreiben. Genau, also das ist so eine ganz gute Technik, dass man sich von einem Spiel auf den Unterarm schreibt, entweder ein Wort, wofür man es macht, so wie du es gerade beschrieben hast, oder etwas, von dem man das Gefühl hat, man könnte es brauchen. Also zum Beispiel, ich fühle mich heute ängstlich, ich brauche Mut, ich schreibe mir Mut auf, dann habe ich es dabei. Oder auch meine Träume, wofür ich das hier gerade mache. Also wofür ich mich hier durch eine unangenehme Situation beiße, wofür ich alles gebe, wofür ich heute ein gutes Spiel machen will. Oder auch für wen? Es gibt auch wirklich viele Spielerinnen, die, mit denen ich arbeite, die sagen, es motiviert sie total, da einfach auch ihr Team irgendwie drauf zu schreiben und es, ne, anderen zu widmen. Und in dem Zusammenhang habe ich jetzt die Woche gelesen und das fand ich nämlich, das hat mich daran erinnert, dass es auch eine gute Möglichkeit ist, um tatsächlich mit Ängsten umzugehen oder unangenehmen Gefühlen, gerade wenn die einen so blockieren. Also mit Blockaden, die ja entstehen, die speisen sich aus auffühlenden, unangenehmen Gefühlen, wie zum Beispiel Angst, Frust oder Wut. Wobei Wut kann auch gut Blockaden lösen, aber ihr wisst, was ich meine. Dass man, wenn man mit diesen Emotionen ja, einen Umgang finden will, wenn man auch performen möchte, wenn man etwas erreichen will, es gut ist, den Fokus von sich selbst wegzunehmen, weil Angst zu haben hat ja einen großen Ich-Fokus. Ich spüre nur noch meine Angst. Ich bin total Tunnelblick eingeengt. Ich sehe das große Ganze gar nicht mehr. Indem man sich bewusst macht, wofür mache ich das eigentlich oder für wen? Also dem einen großen ganzen Zusammenhang gibt. Zum Beispiel, ich habe gerade total Angst vor dem Spiel, weil vielleicht die Woche das Training nicht gut war. Das ist ein herausfordernder Gegner. Unter dem haben wir schon letztes Mal, es war so schlimm, ich habe mich so geschämt, weil ich das Gefühl habe, wir haben so schlecht performt. Also ne, es gibt solche Situationen, aber letztlich bezeichne ich natürlich jetzt auch gerade ein dramatisches Bild. Ja, und dann sich zu sagen, okay, ich habe Angst, aber wofür spiele ich? Ich spiele zum Beispiel, weil es dieses Team glücklich macht. Nimmt den Fokus sofort von mir selber runter und lindert meine Angst vielleicht ein bisschen. Oder ich spiele für die jungen Mädchen, die im Publikum sitzen und mal sehen müssen, wie Frauen andere Menschen umtackeln, weil das so eine selbstbewusste Aktion ist. Ich spiele dafür, dass die Welt sieht, dass Frauen auf Bordplätze gehören. Ich spiele, weil ich dieses Gefühl liebe, wenn wir alle zusammenarbeiten und ein Tor schießen. Also so dieses große Ganze. Oder ich spiele, weil es gibt das kleine Mädchen in mir, das ganz, ganz große Träume hatte. Und ich spiele für dieses kleine Mädchen in mir, das einfach mal sich in diesen Sport verliebt hat mit diesen Träumen. Und das ist dann auch, also so gesehen natürlich für einen selbst, aber es ist irgendwie größer, ne? Weil es ist dieses kleine Mädchen, das ist ja gar nicht mehr, das ist ja schon groß geworden, aber irgendwie existiert es ja doch in so einer gedanklichen Welt wie eine zweite Person. Und für die zu spielen, einfach weil man der auch irgendwie das vielleicht schuldet, ne? Loszugehen und für ihre Träume zu kämpfen, weil das sie ursprünglich mal gemacht, deswegen steht man da, wo man jetzt steht. Also sich davon, diesem übergeordneten Sinn und sich das zum Beispiel auf den Arm zu schreiben. Und das, was du eben mit dem, du hast es übertragen auf einen Monat oder auf eine Woche, um eine schwierige Phase vielleicht auch durchzustehen, zu sagen, wofür mache ich das hier? Ist auch schön für, ne, ich lerne auf ein Examen, mein Leben findet gerade außerhalb des Schreibtisches nicht mehr statt, sich zum Beispiel zu überlegen, wofür mache ich das? Also zum Beispiel, wenn man Ärztin wird, kann man sich sagen, ich kann mir vorstellen, die PatientInnen, denen ich damit helfen kann. Das lindert sofort die Angst, allein die Vorstellung davon. Und das eben so zu übertragen. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Methode.
Ja, in dem Zusammenhang gibt es halt noch die nächste Methode, und das ist der Energiecheck. Das kann man morgens oder abends machen, je nachdem. Einfach kurz halt, wenn man sich zum Beispiel fragt, okay, was ist heute mein Ziel oder was ist mein Wochenziel? Wo stehe ich denn jetzt überhaupt gerade? Wie viel Energie kann ich jetzt wirklich in mein Ziel stecken oder nicht? Wir versuchen alle immer 100% zu geben, aber auch diese 100% sind mal 20, mal 50, mal 80. Und das ist auch völlig in Ordnung, sobald man halt sein Ziel, solange dass man das halt nicht aus den Augen verliert. Und da ist es halt auch einfach wichtig, finde ich, sich einfach wirklich mal hinzusetzen und ganz ehrlich zu sich selbst zu sein und sich zu fragen, okay, wo stehe ich gerade energetisch? Kann ich jetzt noch neben meiner Arbeit und Sport noch für meine Mannschaft da sein oder möchte ich gerade meine Prioritäten setzen und vielleicht auf der Arbeit ein bisschen halblang machen, dafür aber im Sport mehr performen können, wiederum allerdings meine sozialen Kontakte ein bisschen runterschrauben, damit ich halt ein bisschen mehr Energie für andere Dinge habe. In dem Zusammenhang habe ich für mich dann auch noch stille Tage entdeckt. Stille Tage bedeutet für mich ein digitales Detox Light. Das heißt nicht, dass ich gar nicht auf Instagram oder TikTok oder sonst was unterwegs bin, sondern dass ich mir bewusst Zeiträume setze, in denen ich halt da drauf bin und auch mir nicht alles angucke, was man sich da anschauen kann. Also das ist mir so ergangen, jetzt als ich bei dem letzten Camp wieder nicht nominiert wurde. Natürlich freue ich mich für alle, ne? Also jeder, der da mitgemacht hat, hat es auch verdient. aber es tut trotzdem weh. Und es tut halt insofern doppelt weh, wenn du das 15 Mal hintereinander auf Instagram siehst. Also, und da in dem Zuge habe ich gesagt, okay, mir reicht's, brauche ich nicht. Gehe ich jetzt einfach mal vielleicht auf Facebook und gucke mir da süße Katzen an. Ne? Also,
Was Kater Waffles heute wieder
oder so, genau.
macht.
Also man kann natürlich auch komplett detoxen, wenn man das will, aber mir ist aufgefallen, gerade wenn es dann immer mal wieder wie so ein Tröpfchen auf dem heißen Stein plätschert, weil man es irgendwo wieder gesehen hat, das tut halt nicht gut. Ne? Also kann man sich da auch einfach von distanzieren und genau. Oder auch wenn man irgendwelche, weiß ich nicht, gibt ja so ganz viele Fitness-Influencer, die sagen, ja, nur mit Sixpack siehst du gut aus und du musst dies und jenes essen und so. Gibt es ja viel, ne, dass man sich mit anderen vergleicht. Deswegen heißen die ja Influencer. Vielleicht muss man da auch einfach für sich, um sein Selbstbild wieder aufrecht zu rücken, irgendwie da ein bisschen drauf achten einfach.
Abstand haben, ne? Klingt
Genau.
für mich, also ersteres, das erste Tool, was du von den beiden jetzt genannt hast, klingt für mich auch nach was helfen kann, um mit Perfektionismus umzugehen. Also zu gucken, ich muss nicht überall 100% geben, ist vielleicht, das wäre ein bisschen so, weiß ich nicht, Superheldin sein. Gibt bestimmt mal Tage, wo man Superheldin ist, aber man muss es ja nicht jeden Tag sein, stelle ich mir auch erschöpfend vor, auch die machen Pause. Ja, und dazu gucken, wie ist denn mein Energielevel? Das realistisch einzuschätzen, zu überlegen, wer bekommt Energie, wer bekommt ein bisschen weniger oder was ein bisschen weniger, was sind meine eigenen Prioritäten, bedeutet ja auch im Einklang mit mir selbst und den Dingen, die mir wichtig sind, zu leben. Also es ist auch ein gutes Rezept gegen Perfektionismus. Wenn nämlich unter Perfektionismus leiden, meinen wir häufig überall 120% geben zu müssen. Und diesen Check mit dem eigenen Körper und das Energielevel mal ganz bewusst wahrzunehmen, schützt wahrscheinlich auch ein bisschen davor und realistisch zu sehen, was kann ich denn leisten und was will ich auch leisten. Und ein zweites Tool klingt für mich auch nach einem, das mit Selbstfürsorge zu tun hat, wenn ich nämlich beschließe, auf Abstand zu gehen, ein bisschen gegen Dinge, die mich traurig machen, vielleicht mich auch aktiv zu entscheiden. Und das. Da hast du dieses Beispiel gebracht mit Nominierung. Ich glaube, da können sich viele wiederfinden. Weil natürlich, das geht bei Instagram, die Leute, die ausgewählt wurden, posten das stolz. Dann gibt es irgendwelche Kanäle, die den Kader besprechen und so weiter. Und das ist für alle, die nicht ausgewählt sind, vergisst man nämlich oft. Es ist super hart. Ne? Da gibt es ja keine, die setzen ja in der Regel keinen Post ab, sondern die müssen sich das angucken. Und das stimmt, das scheint mir sehr gesund, da auch auf einen Abstand zu gehen und für sich ein bisschen zu sorgen und zu sagen, ich gucke mir lieber Waffles an,
Ja, oder
als.
halt auch WhatsApp-Gruppen, ne? Gibt es ja auch in vielen Mannschaften, haben wir bei uns in der Heimatmannschaft auch, dass man eine Offense- und eine
Ja,
Defense-Gruppe hat und dann hat
ja.
man nochmal die Untergruppen.
Da
Und
kann
es
man die auch mal ins Archiv schieben, zum Beispiel.
genau, ganz genau, weil da wird natürlich auch viel vorbesprochen. Ne? Es gibt auch leider halt jetzt gerade in unserer Liga Situationen, da können Spielerinnen nicht immer auf dem Platz stehen, weil es da einfach gerade nicht passt, weil man vielleicht mehr Erfahrung braucht auf dem Platz oder ein gewisser Typ Spieler auf dem Platz braucht. Und da kann ich verstehen, wenn man dann einfach sagt, boah, Leute, es war ein geiles Spiel, aber ich brauche jetzt einfach mal eine Woche Ruhe von euch. Ne? Und dann kann man die Gruppe auf Stumm schalten. Wenn man dann dazu bereit ist, dann mal da einfach übergangsweise mal kurz drüber scrollen, damit man nichts Wichtiges verpasst hat oder sowas. Aber man muss da auch nichts eintragen oder sich da ständig wachklingeln lassen mit der Erinnerung. Ne?
Die Situation, die du gerade beschreibst, ist interessant, weil mich das daran erinnert, dass natürlich so ein richtig geiler Spieltag auch im individuellen Erleben doch unterschiedlich sein kann, weil wenn ich eine Spielerin bin, die die ganze Zeit auf der Bank gesessen hat, obwohl wir so toll gewonnen haben und dann vielleicht es auch noch Ehrungen gab, dann freue ich mich, aber ich habe auch irgendwie noch ein paar andere Gefühle meistens. Und vielleicht denkt man dann, die dürfte man nicht haben oder so, weil alle sind doch so glücklich und es war doch so geil und wir feiern uns in diesen WhatsApp-Gruppen noch Tage später. Völlig zu Recht auch dafür. Kann sich ja das für eine Spielerin, die das Gefühl hat, an diesem Sieg irgendwie nicht beteiligt gewesen zu sein, das Gefühl stellt sich nämlich, glaube ich, ganz schnell ein, wenn man auf der Bank sitzt, ganz anders damit fühlen. Wichtig ist also auch die Perspektive zuzulassen, dass man sehr wohl auch was dazu beigetragen hat, auch wenn man nicht gespielt hat, weil man Teil eines Teams ist. So ein Team funktioniert wirklich nur als Team und dafür braucht es auch Spielerinnen, die im Notfall einspringen könnten, wenn was wäre. Also ich unter Umständen konnte die Torhüterin nur so sicher auf dem Platz agieren, weil sie wusste, es sitzt noch jemand da. Und das Team wäre jetzt nicht aufgeschmissen. Dann auch die Impulse, die man setzt, die Rufe, die man reingerufen hat, das Berühren, das gilt ja nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz, die Schulter, die man vielleicht geklopft hat. Das sind ja Dinge, die einem vielleicht gar nicht so bewusst sind, die man auch gemacht hat. Also auch zuzulassen, dass nicht nur zählt, ob man spielt. Nicht nur spielen ist ein Beitrag.
Ja, also ich finde tatsächlich, dazu zu gehören, zählt auch schon jedes Mal beim Training da zu sein, eine gute Trainingspartnerin zu sein. Ja, also auch wenn es gibt ja total verschiedene Arten von Menschen, von Spielern, von groß, klein, dick, dünn, offensiv im Spielverhalten, offensiv, aggressiv oder auch defensiv. Ne, also das ist alles, sind spezielle Eigenschaften, die man halt hat, die verschiedene Menschen verkörpern, die halt individuell dann mal aus der Tasche rausgeholt werden müssen. Und ich kann für mich nur sprechen und sagen, ich bin nur so gut, wie meine nächste Spielerin ist. Ich kann nur performen, wenn alle mitziehen, wenn alle im Training sind, wenn alle 100% geben. Weil wenn ich als Einzige 150% Raketengas gebe auf dem Platz, wow, dann laufe ich da allen davon, habe aber vielleicht meinen Tackle nicht, weil dann da noch die Dritte nicht dabei ist. Also das ist ja ein Gemeinschaftssport. Wir spielen ja nicht, weiß ich nicht, irgendeinen Solosport oder Schwimmen oder sonst was, was man halt eher alleine macht als in der Gruppe, sondern wir sind ja darauf angewiesen, das gemeinschaftlich zu machen. Und das fängt halt schon im Training an der Trainingsbeteiligung, an den Fragen, die man vielleicht stellt, auch wenn man neu ist. Und gibt es ja auch häufig, dass man sagt, boah, ich traue mich nicht, die Frage zu stellen, vielleicht ist sie doof. Nee, es gibt keine doofen Fragen, frag. Weil es gibt nämlich die andere, die vielleicht genau das Gleiche denkt, sich
Sich
aber auch
nicht
nicht
traut.
traut. Ne?
Ich muss auch gerade total an die Torhüterinnen zum Beispiel im Fußball denken, die ja in so einem Torhüterinnen-Team trainieren und meistens gibt es da eine gesetzte Nummer eins. Also nicht immer, es gibt auch Teams, wo das verdurchrotiert zum Beispiel, weil alle gleich gut sind, aber häufig ist es eben so, es gibt eine gesetzte Eins und die anderen hoffen, dass sie auch mal zum Zuge kommen. Und da geht es auch irgendwie um Trainingspartnerschaft und eine gute Trainingspartnerin zu sein, weil die ja zum Beispiel nicht die ganze Zeit mit der Mannschaft trainieren, sondern auch eben anteilig Training für sich haben. Und dieses eine tolle Trainingspartnerin zu sein, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor und Begriff, den man, wo man vielleicht so seinen Beitrag auch schnell vergessen kann, wenn man dann gar nicht zum Einsatz kam, ne? Weil eben so im Kopf ist, so ich zähle nur, was finde ich spiele. Und das ist einfach gar nicht wahr. Das stimmt nicht.
Ja, das erinnert mich gerade an unser erstes Heimspiel. Hätte durchgespielt, weil wir generell nicht so dick besetzt sind. Habe aber mich dann bewusst, weil auch der Score schon so hoch war, im letzten Quarter bewusst mich rausgenommen und zum Trainer gesagt, Trainer, nehme ich vom Platz. Und er hat das anfänglich überhaupt nicht verstanden und dachte, ich hätte irgendwas. Ich habe das im Nachgang dann auch natürlich aufgeklärt und gesagt, nee, ich will es die anderen auch spielen, weil es ging um nichts mehr. Und wenn wir dann noch drei kassiert hätten, wäre es tatsächlich egal gewesen. Das soll jetzt die anderen nicht abwerten, überhaupt nicht, sondern ich bin der Meinung, man lernt am meisten, wenn man spielt.
Ja, du meinst damit, dass es für keine Drucksituation mehr war und es fürs Team okay gewesen ist, dass die bessere
Genau.
Spielerin mal vom Platz geht, damit andere ihre Einsätze bekommen?
Ganz genau, weil ich ja auch nicht über den Kopf des Trainers dann hinweg irgendwelche Entscheidungen treffen will, die mir überhaupt nicht zustehen. Aber ich habe halt gesehen, wie die anderen sich irgendwie fühlen und geben, weil sie nur drei Plays auf dem Platz standen und das waren dann auch in Klammern nur Special Teams. Das heißt, sie haben die aktuelle Position, die sie eigentlich jede Woche zwei, dreimal trainieren, gar nicht gespielt. Und ich habe halt gewusst, okay, wenn diese Spielerin jetzt nicht auf den Platz kommt, dann verliert sie der Mut und dann hat die da auch keinen Bock mehr drauf. Und dann habe ich sie ausgewechselt in meiner eigenen Verantwortung und habe dann tatsächlich nach dem Spiel auch gesagt bekommen, hey, danke, dass du das gemacht hast, ich habe das gebraucht.
Das, was du beschreibst, ist eigentlich ja TrainerInnenverantwortung, zu sehen,
Genau.
wann es wichtig ist, auch mal Spielerinnen spielen zu lassen und so weiter. Aber das macht für mich jetzt Sinn, was du sagst, weil du ja selber auch eine TrainerInnenausbildung hast und auch offenbar ein irgendwie erhöhtes Mitspracherecht bei euch im Team, also was du bewirken zu können. Man sagt doch auch, dass die Mannschaften Turniere gewinnen, wo wirklich mal jeder oder jede eingesetzt wurde und Spielpraxis und Spielzeit bekommen hat. Das liegt einfach an der psychologischen Sicherheit, die dann entsteht, dass man sich mag, dass alle das Gefühl haben, gebraucht und geschätzt zu werden, Beitrag zu leisten. Ja.
Genau, also worauf ich damit eigentlich hinaus will, ist einfach auch nochmal vielleicht die Awareness in Richtung Führungsspielerinnen und TrainerInnen, dass man da auch einfach mal ganz gut die Spieler, die vielleicht auch einfach echt da einfach nur sitzen, dass man die auch trotzdem mal auf den Platz scheuchen muss. Also wirklich muss, außer sie sagt, nee, ich will nicht, weil ich habe Angst oder sowas, dann ist es natürlich eine völlig andere Kiste. Aber wenn sie da eigentlich sitzt und ready ist und auch mitgefahren ist und richtig Bock hat zu spielen, dann lass sie doch
Und immer
spielen.
mittrainiert und immer mitfährt, dann gibt es auch einfach so, dass man sagt, das hat die sich auch verdient, da mal Spielzeit zu bekommen, ne?
Genau, weil
Zu zeigen, was sie kann.
Genau, also zum einen für die Mannschaft ist das doof, weil man sich so auch Spieler vergrault. Zum anderen hat das aber auch einfach für die Spielerin eine so hohe Wertigkeit, weil, wie ich es
Ja.
eben gesagt habe, wenn ich habe selbst auch schon mal ein ganzes Spiel nur auf der Bank gesessen und habe zwei Plays da gestanden. Ich habe mich so schlecht gefühlt und
Ja.
so minderwertig. Da dachte ich, boah, bin ich wirklich so schlecht? Ne? Was überhaupt nicht so war, es hat einfach nur nicht gepasst. Und bis man diese Einsicht hat und sich selbst auch wieder dann eingestehen kann und sagen kann, okay, es lag nicht an mir, es war einfach der Situation geschuldet und den Gegebenheiten, dann muss man vielleicht auch einfach früher eingreifen. Ne? Und auch andersrum, wenn man diese Spielerin ist, darf man auch sagen, hey Coach, ich will aber spielen und wenn ich nicht spiele, dann sag mir bitte warum, damit ich das einordnen kann. Ne? Das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man da Feedback bekommt. Generell muss man sich, also es ist ein Geben und Nehmen, ne? Also man muss natürlich auch danach fragen, weil man kann nicht davon ausgehen, dass ein Coach gerade im Football sich dann plötzlich um 100 Spielerinnen kümmern muss, sich dann die eine da aussucht, die vielleicht jetzt gerade nicht dabei mitgespielt hat. Ne? Aber wichtig ist halt, dass dieser Austausch auch stattfindet. Ne? Darf natürlich auch später stattfinden, wenn die Gemütslagen etwas beruhigter sind, halt nicht direkt am Game oder einen Tag später oder so. Aber wichtig ist halt, dass es passiert. Und auch, dass halt die Spielerin selbst dann auch in die Pflicht genommen wird, sich selbst zur Pflicht nimmt und sagt, hey, sag mir doch bitte, was Sache ist. Dann kann ich noch besser werden, weil ich will ja spielen. Deswegen mache ich das ja.
Und auch dieses Gespräch könnte man ja vorbereiten, indem man zum Beispiel mal aufschreibt, was so die eigenen Gedanken sind, was man da gerne aussprechen und sagen würde. Ich finde das immer wichtig, als Spielerin auch Gespräche einzufordern. Ich kann aber total verstehen, dass genau da die Hemmschwelle super hoch ist, weil die meisten Spielerinnen haben eben auch schon mal erlebt, dass sie es ursprünglich mal eingefordert haben und dann erst recht auf der Bank saßen, weil die Person Trainerin, Trainer das nicht so gut fand, dass da jemand Widerworte gibt, ne? Oder wir das auch in anderen Beziehungen gelernt haben, dass wir, wenn wir für uns einstehen, gerade als Frauen, wenn wir quasi Widerworte geben, Bestrafung zu rechnen haben. Und umso, das ist so eine psychologisch erlernte Erfahrung dann, die dann so drin ist, ne? Und dann ist es schwieriger, solche Gespräche auch einzufordern, aber die sind wichtig. Und wenn ein Trainer viele oder eine Trainerin viele Spielerinnen betreut, so wie bei euch zum Beispiel, dann, um da zum Zuge zu kommen und dieses Gespräch auch zu führen, kann es gut sein, dass man es sogar einfordern muss. Es gibt auch TrainerInnen, die drücken sich davor. Also die würden auch von alleine gar nicht kommen, obwohl es eigentlich macht einen guten Trainer aus, auch eine gute Trainerin, solche Gespräche eigenverantwortlich zu führen und auch zu merken, wann das wichtig ist und mit sich die Zeit dafür zu nehmen. Ich finde auch zu sagen, ich habe einen Kader mit 25 Spielerinnen oder mit noch mehr, ist da keine Ausrede. Da muss man es irgendwie ein bisschen haushalten oder auch mal auf die, wenn man das hat, Co-TrainerInnen zurückgreifen. Aber ansonsten eben auch als Spielerin da proaktiv in Gespräche zu gehen, auch um entscheiden zu können, bleibe ich denn nach der Saison bei der Mannschaft oder suche ich mir eine andere? Weil das hilft ja auch, solche Gespräche, ne? Bringen Klarheit bei der Entscheidungsfindung.
Du hast jetzt Widerworte gesagt. Ich finde nicht, dass es Widerworte geben sind, weil solche Gespräche führt man ja nicht widerwillig, sondern man geht ja bewusst darauf zu und man sollte immer sehr, sehr offen in so ein Gespräch reingehen. Genau. Nur nicht, dass es da jetzt heißt, die haben gesagt, ich darf Widerworte geben.
Nein, ich habe es so gemeint, wie du es ausgedrückt hast. Ich habe das Wort Widerworte mit einem Schmunzeln verwendet, weil ich damit das Bild beschreiben wollte, das ich als Spielerin vielleicht habe in so einem Moment. Oh, ich fühle mich jetzt aber gehemmt, da ein Gespräch anzustoßen, weil ich gebe Widerworte, sprich, ich sage etwas, was dem anderen vielleicht nicht gefällt und habe da gelernt, dass ich dafür dann noch eins auf den Deckel bekomme. Ich wollte damit dieses Bild einmal verdeutlichen, indem ich diese Worte benutze. Selbstverständlich sind sie in der Regel ja konstruktive oder einfach nur ein offener Austausch. Und die meisten Gespräche dieser Art führen auch zu Klarheit, es sei denn, ich habe ohnehin eine schwierige Person auf der Trainerinnenstelle. Dann ist es natürlich auch so, dass solche Gespräche manchmal einfach nichts bringen. Und da darf man sich auch entscheiden, sie nicht zu führen, sondern für sich selbst dann weitere Entscheidungen zu treffen, wie möchte ich jetzt damit umgehen und so. Wie das eben zwischen Menschen so ist, ne?
Ja, dafür gibt es ja auch dann wieder vielleicht Führungsspielerinnen, Vertraute, Kapitäninnen oder sowas,
Mannschaftsrat, ne?
mit denen man da irgendwie mal in Austausch dann kommen kann, die dann einen durch dieses Gespräch leiten. Also bei uns ist das
Ja.
auch so. Unsere Trainer sind manchmal auch einfach nur Trainer und Menschen und gestresst. Und vielleicht kriegen sie es auch in den falschen Hals. Das ist auch völlig okay. Ich habe auch häufig genug Gespräche mit meinem Trainer und sage dann, okay, das, was du mir gesagt hast, kannst du mir sagen. Bitte, bitte sag das so nie den Spielerinnen. Und er sagt dann auch immer, nein, um Gottes Willen mache ich nicht. Ne? Und dann kann man das gefiltert irgendwie dann durchgeben. Das hilft tatsächlich, vor allem wenn man Spielerinnen hat, die ein gutes Verhältnis zu den Trainern hat, das einfach nochmal anders zu vermitteln.
Ja, ich danke dir, dass wir heute mal über diese Tools, letztlich auch, das sind ja auch letztlich alles Tools zur Emotionsregulation, damit man mit einem klaren Kopf agieren kann und auch so Entscheidungen treffen, agieren, für Entscheidungen auch gerade stehen kann, weil für unsere Entscheidungen müssen wir gerade stehen am Ende des Tages und die Verantwortung übernehmen. Dass wir für sie auch wirklich deshalb gerade stehen können, weil wir sie ganz selbstbewusst getroffen haben. Das bedeutet ja auch ohne Filter, also ohne emotional aufgewühlten, dysregulierten Filter, nicht aus dem dysregulierten Nervensystem. Ist dein Nervensystem dysreguliert, solltest du damit in der Regel am besten keine Entscheidung treffen, sondern dich erst regulieren, um es dann zu tun. Denn dann triffst du Entscheidungen, für die du auch gerade stehst und einstehst und wo du auch sagen kannst, da stehe ich dahinter und das würde ich auch wieder so machen. Ja, diese Tools eben uns. Dass wir darüber sprechen konnten, du die mit uns geteilt hast und deine Erfahrungen auch dazu. Die sind natürlich nicht nur Entscheidungssituationen von Vorteil, sondern generell eben dann, wenn ich merke, ich bin angetriggert, mein Nervensystem ist nicht da, wo es sein sollte, kann man sie sehr gut verwenden und ausprobieren. Insbesondere das gegen Perfektionismus fand ich auch sehr schön, da leiden viele Spielerinnen drunter. Ich danke dir sehr.
Gerne, gerne. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Ich mich auch mit dir.
Ja, na dann in diesem Sinne, bleibt stark.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.